In einem Videoclip behauptet der Sohn des früheren ugandischen Staatschefs Idi Amin, Israel sei der tiefe Staat in den USA und Israel sei der Sumpf in den USA. Das sei keine Verschwörungstheorie, eher Hussein Yoruba Lumumba habe das genau beobachtet. Die Aussage stammt vom letzten November und geht jetzt in den sozialen Medien viral. Auf1-Redakteurin Cornelia Kirchweger beleuchtet mögliche Hintergründe für diese Behauptung und entdeckte dabei auch ein interessantes Detail. Die Grundlage für die heutige Verfassung von Uganda wurde 1985 in einem Gasthaus im niederösterreichischen Unterolberndorf geschrieben. Mit dabei war damals auch der heutige Staatspräsident von Uganda. Servus Cornelia.
Grüß dich, Bernhard.
Cornelia, du bist ja heute wieder mit einem besonderen Leckerbissen aus deiner journalistischen Schatzkiste angereist. Hussein Yoruba Lumumba, der Sohn des umstrittenen ugandischen Staatsführers Idi Amin, behauptet jetzt in einem Video, der tiefe Staat in den USA sei Israel. Der Sumpf in den USA sei Israel. Was steckt in den sozialen Medien geht dieses Video jetzt viral. Was steckt da dahinter?
Ja, es ist interessant, wie du sagst, er hat es ja schon letzten November gesagt und jetzt geht es durch die Decke. Mich hat das Statement interessiert, weil ich ja noch einer Generation angehöre, die auch seinen Vater Idi Amin noch mitverfolgen konnte, der ja bekannt war für seine Grausamkeit und seinen diktatorischen Stil. Aber diese Behauptung kommt aus der Tradition seiner Familie, seines Vaters, der ja 8 Jahre lang, war Staatspräsident von Uganda und dort einen Wandel vollzogen hat von total pro Israel am Ende zu absolut anti-Israel. Und das widerspiegelt auch die Situation vieler afrikanischer Staaten, die zum Spielball wurden zwischen dem Westen und dem Osten und auch heute noch behaftet sind mit den Interessen, die vor allem auf die Ausbeutung der Ressourcen und Destabilisierung im Interesse westlicher Regierungschefs und so weiter sind. Der Lumumba ist einer von den 60 Kindern von Idi Amin, er war ja 7-mal verheiratet. Er bezeichnet sich als Medienexperte, schreibt Gastkolumnen in einem im Magazin Independent in Uganda. Und er repräsentiert den neuen Trend, der in Afrika gerade passiert, nämlich weg vom Westen, weg von den USA, weg von Israel hin zu China und zu Russland.
Was kritisiert den Lumumba konkret am Westen?
Zum einen den Ukraine-Krieg. Er sagt, er befürchtet eine ethnische Säuberung, sollte Kiew gewinnen. Und zwar würden dann die Minderheiten, die Russen, weiter abgeschlachtet, wie er sagt, was ja schon seit 2014 der Fall sein soll, aus seiner Sicht. Er attackiert auch Macron, der ja sagte, Bodentruppen will er in die Ukraine schicken, ob er da mitmachen wolle, dann bei der ethnischen Säuberung der russischen Minoritäten. Er beklagt die Ausbeutung der afrikanischen Länder, die Rohstoffe gehen zu Billigpreisen aus dem Land, werden dort verarbeitet und die Konzerne im Ausland haben Riesengewinne. Er nennt unter anderem auch ein geheimes Abkommen mit internationalen Ölkonzernen, die eben genau das wieder machen. Er sieht die NATO als größte Bedrohung für den globalen Süden, weil sie einen Krieg mit China anzettelt und damit verhindert, dass China in Afrika investiert, was für Afrika sehr wichtig ist. Und er hat im Mai ein Foto von seinem Vater mit dem damaligen PLO-Chef Yasser Arafat gepostet und daran erinnert, dass um die Jahrhundertwende Uganda, ein Teil von Uganda, die neue Heimat der Juden der Israels werden sollte. Das war damals eine Idee 1903 in Basel. Die wurde aber dann ad acta gelegt und er fragt dann, würde das durchgegangen sein, wären heute die Freiheitskämpfe in Uganda die neue Hamas? Würde man sie auch als Terroristen und als Hamas beschimpfen?
Sein Vater Idi Amin war ja zu Beginn seiner Herrschaft eigentlich durchaus israelfreundlich. Das hat sich aber später gewandelt. Er hat sich komplett der arabischen Welt zugewandt und ist praktisch Gegner Israels geworden. Was steckt hinter diesem Wandel?
Ja, Idi Amin ist in der Kolonialzeit groß geworden. Uganda war ja von 1894, glaube ich, bis 1962 britische Kolonie. Idi Amin hat sich dort vom Armeekoch hinaufgedient, bis in die höchste Position, die ein Afrikaner in der britischen Armee erreichen kann. Er hat an der Seite der Briten den Mau-Mau-Aufstand in Kenia niedergeschlagen, was erstaunlich ist, weil die Leute dort haben ja gegen die britischen Kolonialherren gekämpft. Für ihn verständlich, er war in der britischen Armee. Und Israel hat ihn als sehr angenehm empfunden, weil Israel große Interessen hatte in Uganda und von Uganda aus seine Aktionen starten konnte. Unter anderem haben sie Waffen von Uganda nach Südsudan geliefert, um dort die Rebellen zu unterstützen, die gegen die arabische Regierung gekämpft haben, weil Israel befürchtet hat, dass es nach der Annexion der Sinai-Halbinsel zu einer Allianz mit Ägypten kommt. Also hat man dort den Sudan destabilisiert. Und Amin und Israel waren so lange gute Freunde, solange Amin die Waffen bekommen hat, die er wollte, um auch Tansania in Schach zu halten.
Den südlichen Nachbarn.
Von Uganda. Und er wollte dann eben bessere Waffen, Hightech-Waffen, die man ihm verweigerte, beziehungsweise man hat von ihm gefordert, endlich seine Schulden zu zahlen, weil israelische private Firmen haben viele Infrastrukturgebäude und Einrichtungen gebaut, unter anderem Flughafen Entebbe. Und da war der Druck immer größer. Dann wandte er sich an den libyschen Führer Muammar Gaddafi. Der versprach ihm 25 Millionen US-Dollar Kredit, aber er dürfe kein Anhänger des Zionismus mehr sein und müsse dem abschwören, er müsse die Israeli aus dem Land werfen. Das war laut arabischen Quellen die Forderung von Gaddafi. Der kam Amin dann in Etappen nach. Er hat dann praktisch alle Israelis mehr oder weniger aus dem Land geworfen. Bekannt dabei ist, dass er einem PLO-Vertreter in Kampala in den Botschafterstatus verhalf und der wohnte dann in der früheren israelischen Residenz. Und er hat auch Asiaten ausgewiesen, bis zu 50.000. Es waren vor allem Inder, die geschäftstüchtig waren. Und Idi Amin hat sie beschuldigt, die ugandische Wirtschaft zu unterminieren. Und dann brach Idi Amin auch mit Großbritannien und wollte eben, dass Uganda wieder sein eigener Herr ist, die Wirtschaft kontrolliert, was dann auch in die Hose ging.
In dieser bewegten Geschichte ist 1976 auch ein weiterer Meilenstein oder zumindest ein großer, ja, wichtiger Punkt. Da kam es zum Desaster von Entebbe. Damals ist eine Maschine der Air France auf dem Weg von Tel Aviv nach Paris entführt worden von PLO-Terroristen in Verbindung mit RAF-Terroristen. Und Idi Amin hat sie in Entebbe landen lassen. Später ist es dann zu einer Befreiungsaktion der Israelis gekommen. Idi Amin hat das als Invasion betrachtet. Was steckt da dahinter und was ist genau passiert damals?
Ja, man muss diese Befreiungsaktion, die natürlich zur Rettung der Juden, dieser 100 israelischen Bürger und Juden dienen sollte, auch vor dem Hintergrund sehen, den ich gerade erzählt habe, der Schwenk Idi Amins zu den arabischen Staaten. Aber es war so, dass zwei Bader-Meinhof-Terroristen und zwei Pilot-Terroristen in Athen diese Maschine, die von Tel Aviv nach Paris ging, gekidnappt haben und verlangt haben, dass 55 von inhaftierten Terroristen, die waren in Israel, Deutschland, London inhaftiert, freigelassen werden. Und Idi Amin ließ sie in Entebbe landen. Er sagt, es war für ihn eine humanitäre Sache, weil die hatten nur mehr für 15 Minuten Treibstoff. Das wird nicht ganz so gestimmt haben. Da werden andere Gründe gewesen sein. Er wollte sich natürlich auch bei der arabischen Welt liebkind machen und er war damals Präsident der Afrikanischen Union, genau zu diesem Zeitpunkt. Es war auch ein Signal, aber er hatte schon geschafft, mit der PLO soweit zu verhandeln, dass zuerst 55 nicht-jüdische Geiseln und dann nochmal 100 auch nicht-jüdische Geiseln freigelassen wurden. Und der Rest blieb also noch im alten Flughafengebäude. In Israel plante man in der Zwischenzeit schon die Operation Thunderbolt. Da gab es auch eine Diskussion zwischen dem damaligen Premier und Verteidigungsminister Rabin zwischen den beiden, ob man so eine Aktion starten sollte. Man entschied sich dafür und die Militäroperation wurde vom älteren Bruder, vom jetzigen Premier Netanyahu angeführt, von Jonathan Netanyahu. Und die flogen dann ein, stürmten das Gebäude, holten die Geiseln heraus. Dabei starb der Jonathan Netanyahu im Kugelhagel der ugandischen Soldaten. Und Idi Amin bezeichnet das als Invasion und hat geschäumt, war wutentbrannt und hat dann natürlich auch Kenia dafür verantwortlich gemacht, weil die Geheimdienste über einen Mittelsmann, den Landwirtschaftsminister von Kenia, Mackenzie, es geschafft haben, dass Israel eine Überfluggenehmigung bekommt, sonst wäre Entebbe nicht gegangen. Dieser Landwirtschaftsminister wurde übrigens, starb dann ein Jahr später bei einer Flugzeugexplosion. Man schreibt das Idi Amin zu und der spätere Chef des Mossad hat diesem Landwirtschaftsminister einen Wald in Israel gewidmet.
Idi Amin war ja eine sehr schillernde Figur. Unseren jüngeren Zusehern wird er wahrscheinlich nicht mehr so viel sagen. Wir kennen ihn noch sehr gut. Er war wie der afrikanische Despot aus dem Bilderbuch. 1,90 groß, sehr starker Typ, Schwergewichtsboxer, Schwimmer, sehr extravaganter Lebensstil und Herrscherstil. 1979, also legendär sind noch seine Krokodilgehege und Gefängnisse. 1979 wurde er gestürzt. Wie ist es denn dann mit Uganda weitergegangen?
Ja, 78 hat Idi Amin den Angriff auf Tansania befehligt, seine Armee, weil er Angst hatte, dass eben von dort aus der Krieg nach Uganda kommt. Und die haben zurückgeschlagen und haben dann 79 Kampala eingenommen und Idi Amin musste ins Exil gehen. Er ging zuerst in den Irak, na, zuerst Libyen, dann Irak und dann nach Saudi-Arabien und starb 2003, hinterließ ungefähr 60 Kinder, war, glaube ich, 7-mal verheiratet und zuletzt mit einer 19-jährigen Gogo-Tänzerin, wo PLO-Chef Yasser Arafat sein Trauzeuge war.
Seit 1986 regiert Yoweri Museveni Uganda. Der Grundstein für die heutige Verfassung von Uganda wurde angeblich in einem niederösterreichischen Wirtshaus geschrieben. Ja. Also das ist keine besondere Anekdote. Wie ist das passiert?
Ja, es war so, Museveni war früher der Assistent im Kabinett von Obote. Ich will jetzt gar nicht so weit zurückgehen. Das war noch vor Idi Amin. Idi Amin stürzte Obote mit Unterstützung Israels. Museveni ging dann ins Exil nach Tansania von 71 bis 1980 und beteiligte sich dann am Sturz von Idi Amin, wurde 79 Verteidigungsminister der Übergangsregierung. Dann kam Obote erneut an die Macht. Und er stürzte auch Obote, und zwar der Plan dafür wurde eben in diesem Ort in Unterolberndorf ausgearbeitet. Da trafen sich ungefähr 10 Oppositionelle aus Uganda. Mittelsmann dürfte gewesen sein der damalige Innen- und dann später Außenminister Lanz, gemeinsam mit einer ORF-Redakteurin, der Dolores Bauer. Die trafen sich dort und haben dann das 10-Punkte-Manifest für Uganda dort festgelegt. Das war die Grundlage für die Verfassung Ugandas. Die trat 1995 in Kraft. Und 1994 kam Museveni einmal auf Besuch nach Österreich und hat dieses Gasthaus wieder besucht.
Museveni ist ja mittlerweile auch sehr umstritten. Wie geht es denn dem Land mittlerweile?
Ja, Museveni ist auch genauso in diesem Spannungsfeld zwischen den westlichen Interessen und, ich sage es jetzt brutal, der Ausbeutung vom Westen, denn zurzeit gibt es nichts anderes. Die Rohstoffe Afrikas sind nachgefragt, auch für unsere Energiewende. Und er hat sich im Westen dann schwere Feinde gemacht, vor allem auch, weil er gegen die Homosexualität, gegen die offene Homosexualität anging. Er hat ein sogenanntes Anti-Homosexualitätsgesetz erlassen, wonach auf gleichgeschlechtliche Beziehungen 10 Jahre Gefängnis standen. Die wollte er dann ausweiten auf lebenslang. Da hat ihm dann die USA gedroht und Biden hat ihn auch beschimpft. USA hat gesagt, sie werden die Visa einschränken, wenn er das durchzieht. Und die Weltbank hat im August 2093 die Staatsgelder für Uganda eingefroren, deshalb.
2023.
Andererseits ist Uganda für die USA ein wichtiger Militärverbündeter im Kampf gegen den Terrorismus in Somalia. Also ist die USA auch wieder in der Zwickmühle. Mhm. Und als man die Gelder für Uganda einfror, hat er gesagt, okay, dann muss ich mir halt neue Freunde suchen. China hat Kredite angeboten. Er ist nach China gereist und hat dort einen Sondervertreter von Xi Jinping getroffen. Er ist dann auch 23, glaube ich, in Russland gewesen, beim Afrika-Russland-Gipfel in St. Petersburg. Und das war im Juli 23 und hat dort auch mit Putin selbst sich besprochen. Viele Pläne wurden gemacht und ja, seine Beziehung zu Israel ist so, er ist für eine Zwei-Staaten-Lösung und auf der anderen Seite aber kauft er zum Beispiel Spyware von israelischen Cyberfirmen, die er der Polizei gibt, damit die Polizei die Handys von den Bürgern und vor allem von den Oppositionellen abhören kann. Das war ein Megaskandal, als das aufkam. Und ja, und noch ein interessantes Detail war, als Südafrika forderte, Israel wegen Völkermord zu verurteilen, hat eine Richterin, die im internationalen Den Haag-Gerichtshof ist, aus Uganda, dieser Aufforderung nicht zugestimmt. Da hat dann Uganda sofort verkündet, das ist nicht die offizielle Meinung Ugandas, das ist die Privatmeinung dieser Richterin.
Liebe Cornelia, vielen Dank für diesen klaren Überblick über dieses interessante Land. Danke für deinen Besuch.
Gerne.